Echtzeit. Ja, über so ein Thema kann man ja schlecht reden, ohne persönlich zu werden, etwas selbst von sich preiszugeben, auch wenn es weh tut. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ich bin in einem christlichen Arbeitskreis. Der verantwortliche Leiter beginnt mit einer Andacht. So machen Christen das oft, für die, die das nicht so wissen. Das ging in dem Fall in etwa so. Das Tageswort der Losung hat mich so angesprochen. Es ist so wunderbar und es passt so gut zum heutigen Anlass. Und er liest vor und beginnt, das auszulegen in großen Worten. Und ich merke, da läuft gerade was schief. Ich raune ihm zu, du Stefan, das ist das Wort von gestern. Er stutzt kurz, fährt fort. Wie gesagt, ein ganz wunderbares Wort und es passt so gut. Genauso wie das Wort von heute und das lese ich jetzt. Und das ist auch ein ganz wunderbares Wort und... Szenenwechsel. Ich gucke die NDR Talkshow. Ein bekannter Fernsehstar sagt folgenden Satz. Das Allerschwerste im Leben ist, sich selbst zu akzeptieren. Und ich sage jetzt nicht, sich selbst lieben, weil das wäre mir viel zu groß. Da komme ich sowieso nicht hin. Aber dieser lebenslange Prozess, mich zu bejahen, so wie ich bin, das macht mir oft schwer zu schaffen. Und ich denke, der? Und ich merke in der Runde, die Leute, der? Und schon fängt jemand anders an und sagt, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich kenne das. Und plötzlich ist eine Diskussion im Gange, bekommt dieser Abend einen Tiefgang, wie ich ihn ganz selten im Fernsehen erlebe und in der Gemeinde auch. Nicht so oft. Warum ist das so, frage ich mich. Wir haben ja heute eine Echtzeit, da soll es also anders sein. Und ich wünschte mir, da würde so eine Tür aufgehen. Ich wünschte mir, dass eine Atmosphäre entsteht. Und so ein bisschen war das eben schon so bei den Fragen. Also dachte, musste vielleicht gar nicht mehr so viel predigen. Vielleicht sind die schon alle so weit. Aber ich wünschte mir, dass so eine Atmosphäre entsteht, wo wir uns verbrüdern, verschwestern. Wenn wir nachher unsere Brezeln essen, dass wir merken, ach guck mal, auch ein Mensch mit Fragen, Zweifeln, Grenzen, so all dem, dass das passiert. Und ich glaube, jeder Gottesdienst, also meine These ist, wir Christen sollten am besten sein, was Echtzeit angeht. Das müssten wir eigentlich am allerbesten hinkriegen, weil wir feiern ja ständig Echtzeiten. Gottesdienst müsste sowas sein wie eine Echtzeit. Ich begründe das nachher auch noch. Eigentlich müssten wir das richtig gut hinkriegen. Und dabei ist mein Wunsch immer so beim Gottesdienst spezial, sowieso bei jedem Gottesdienst und immer wieder, dass wir Gott näher kommen, ihm dabei begegnen, was von ihm lernen, wie er wirklich ist. Und dabei muss ich jetzt zu einem ersten, sehr ernüchternden, sehr ehrlichen Bekenntnis kommen. Ich kenne Gott nicht. Ich kenne Gott nicht. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd für alle, die dachten, sie könnten hier vielleicht was lernen von Gott und den ein bisschen kennenlernen. Wir werben ja auch so ein bisschen damit im Gottesdienst spezial, dass man da so Schritte auf Gott zugehen kann. Aber ich kenne Gott auch nicht. Ja, ist so. Nun bin ich ja hier für den Input verantwortlich, könnte man sagen, du bist der Prediger, warum bin ich jetzt eigentlich nochmal gekommen? Aber sorry, ich kann nicht anders, ich kenne ihn auch nicht. Und das Bekenntnis ist gar nicht so revolutionär oder spektakulär, wie mancher jetzt meint, ein Pastor sagt sowas, sondern das ist auch schlicht biblisch, steht da drin in dem Buch. Eine für Prediger sehr entlastende Einsicht, für vielleicht auch für viele von euch. Von keinem Geringeren als Paulus, so ausgesprochen. Das soll der Bibeltext sein für heute. Da schreibt nämlich Paulus in seinem Brief an die Korinther im 13. Kapitel am Ende. Er schreibt, denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Und dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich jetzt schon vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, doch am größten von ihnen ist die Liebe. Nur ein rätselhaftes Spiegelbild, nur Bruchstücke. Später gibt's mehr, aber jetzt ist jetzt. Und für mich ist damit klar, dass nichts klar ist. Viele offene Fragen, wenn es um Gott geht. Und Paulus sagt, so ist das eben. Man macht Erfahrungen, man versteht ein bisschen was, man liest was, man hört was. Manchmal macht's Pling und man hat den Eindruck, ich habe was verstanden. Man weint, wenn man sich vielleicht Gott nahe fühlt, oder man lacht. Mir ist ja dummerweise Gott in Tränen oft am nächsten. Ist ein bisschen blöd fürs Predigen. Ich versuche das auch zu vermeiden, diese Eigenschaft, aber das nur so am Rande. Egal, ob wir Gott jetzt in der Rührung begegnen oder im Glück oder im Verstand oder in der Begegnung mit anderen, einer Lebenserfahrung, im Gebet oder in der Empörung über Unrecht, auch noch so ein Bekenntnis. Mir begegnet Gott auch oft in meiner Empörung für irgendwas. Ist auch doof fürs Predigen, aber gut. Egal, wie Gott mir begegnet, egal, was ich weiß, und der Paulus nimmt für sich in Anspruch, dass er eine Menge weiß. Und er sagt eine Menge über Gott. Das Neue Testament wäre ziemlich dünn, wenn man Paulus da mal wegnimmt. Und er kann sich sehr stark machen für seine Überzeugungen. Aber es ändert nichts. Sind alles nur Bruchstücke von Gott. Alles Teilchen vom Ganzen, aber das Ganze kriegen wir nicht zu fassen. Gott erkennt mich. Der kennt mich, aber umgekehrt, ich ihn, Fehlanzeige. Geht nicht, ist nicht vorgesehen. Das kann uns alle schon mal entspannen. Gerade die, die sich als Christen verstehen, das werden hier die meisten sein. Dir stellt einer eine Frage, hör mal, du bist doch auch gläubig. Liest doch in der Bibel oder gehst ab und zu in den Gottesdienst. Du warst doch jetzt bei dem Gottesdienst spezial von den Baptisten. Wer ist Gott denn so? Oder sag mal, was denkst du eigentlich zu dieser oder jener Frage? Manchmal werden wir angesprochen im Blick auf bestimmte Themen oder wenn die Kirche irgendwie versagt, was ja eigentlich ständig passiert. Und dann reagiert hoffentlich keiner so nach dem Motto Missbrauchsskandal. Ja, ist schon schlimm, aber sind ja vor allem die Katholiken und die haben ja das Zölibat, ne? Haben wir ja nicht. So bitte, bitte nicht. Man würde sich Fragen dieser Art so gern vorm Leib halten oder was richtig Kluges sagen. So in der Bibel steht und Jesus sagt und meine Erfahrung belegt. Aber für Paulus scheint das so nicht zu funktionieren, jedenfalls nicht in erster Linie. Ihm ist wichtig, ich kenne Gott nicht. Keiner kennt ihn. Wir haben nur Bruchstücke, unvollkommen und dunkel. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Und heute ist Echtzeit. Also müssen wir das unbedingt ansprechen und zugeben. Wir stehen im Blick auf viele Fragen in richtig kurzen Hosen da. Und das können und sollen wir bekennen. So verstehe ich Paulus jedenfalls. Können wir ja nachher diskutieren, wer es anders versteht. Zweites Bekenntnis, ich kenne Gott nicht und ich kenne mich auch selbst nicht. Ich kenne mich selbst nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wundere ich mich über mich selbst. Staune. Manchmal versuche ich mich ein bisschen besser kennenzulernen und manchmal lasse ich mich einfach so stehen, wie ich bin. Aber so wirklich vertraut mit mir bin ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin. Ich staune immer wieder. Und irgendwann ist mir mal aufgegangen, das macht auch das Gespräch, Verständigung ziemlich schwer. Weil zwei, die sich selbst nicht kennen, versuchen Dinge zu erklären, die sie gar nicht begreifen und spüren dabei Emotionen, wo sie gar nicht wissen, wo kommt das her. Und das kann Gespräche schon mal erschweren. Im Grunde ein Wunder, dass es trotz dieser Klippen oft doch noch einigermaßen klappt. Paulus sagt, dann werde ich erkennen. Also dann werde ich Gott verstehen und dann werde ich auch merken, wer ich selber bin, wie Gott mich erkannt hat. Selbst weiß ich das ja gar nicht wirklich. Ich habe nur Bruchstücke von Gott und auch nur Bruchstücke von mir selbst. Und bevor das jetzt zu philosophisch und spekulativ wird, versuche ich das ein bisschen zu veranschaulichen. Vielleicht denkt mancher schon, unser Pastor ist schizophren oder konfus. Ich zeige euch jetzt mal einen Blick auf mein Inneres. Ja, das könntet ihr auch genauso sein, aber ein Blick auf mein Herz, meine Person, so schematisch, kann jeder von uns sein. Und jetzt einige Dinge, die mich, die uns alle ausmachen in Auswahl, und zwar in der Auswahl, wie sie unser Verhältnis mit Gott berühren. Was beeinflusst und prägt den Glauben? Ich zähle mal einiges auf. Gemeinde, Kirche. Unbestritten prägt das den Glauben vieler Menschen. Gut so. Oder Wissen, Überzeugungen. Was einer gelernt hat, was einer glaubt, hofft und weiß, das sagt viel aus über einen Menschen und auch, was das mit seinem Verhältnis zu Gott zu tun hat. Oder Moral, Werte. Paulus sagt, Liebe ist der wichtigste Wert. Und dann noch Vertrauen und Hoffnung, aber die Liebe. Oder Gebet, Bibel. Ein ganz wichtiger Zugang für viele, um Gott zu begegnen. Familie, Freundschaft, Gesellschaft. Manche erleben Gott vor allem in Beziehung. Im Miteinander mit anderen zeigt sich Gott. Da bewährt sich Glauben. Bei manchen ist das so. Wenn sie ihren Kindern in die Augen gucken, dann ist das so ein göttlicher Moment. Tun und lassen, Zeit und Geld. Das alles sind Themenfelder, die unser Leben ausmachen, die beschreiben, was wir machen, wie wir ticken und auch, wie es um die Sache mit Gott bei uns so bestellt ist. Und jetzt können aber guterweise oder tragischerweise alle diese Sachen uns nicht nur mit Gott in Verbindung bringen, sondern sie können uns auch echte Probleme machen. Die Kirche. Ja, nicht nur, dass sie manchen nicht Gott näher bringt, sondern sie immunisiert manche gegen Gott. So die Erfahrungen, die man manchmal so machen kann. Was habe ich schon für Geschichten gehört von Leuten, wo ich so, ich verstehe das, dass du nicht wiederkommst. Das passiert. Oder Wissen, Überzeugungen. Unser Verstand sperrt sich gegen Gott und wir kriegen den einfach nicht in unser Hirn. Ich sprach letzte Woche mit jemandem, der gesagt hat, ich habe Religionsgeschichte studiert. Und da lernst du so die Grundlagen von Religion und die Ursachen für Religion und dann wird der Platz für Gott aber ganz schön klein, sehr, sehr klein, wenn überhaupt. Gebet. Ich bete und bete, aber nichts passiert. Kennt ihr das? Das stimmt doch was nicht, denkst du. Die Bibel. Ja, was für ein schweres Buch, voller Widersprüche oder in alter Sprache. Ja, kann da jemand nicht mal was Modernes schreiben? Oder, solche Erfahrungen gibt's. Und wir sind ja heute Echtzeit. Und diese Dinge da an der Oberfläche unserer Persönlichkeit, die haben schon Aussagekraft für die Sache mit Gott. Aber spielt sich da das Gottesverhältnis ab? Ist das der Kern? Weil darüber diskutieren wir. Da streiten wir. Da versuchen wir, den Glauben zu pflegen. Werte. Was darf man? Was darf man nicht? Das Tun und Lassen. Sag mal, hast du schon gehört, dieser oder jener, also was da, also hast du das, ist doch unglaublich, ist doch ein Christenmensch. Unsere Überzeugung, was richtig ist, was falsch, was geglaubt werden sollte, oder über Kirche, wer hat denn nun Recht in dieser oder jener Frage? Alles Themen, die gut sind und spannend und wir brauchen die, die bestimmen uns und wir sie, aber sind sie das Zentrum? Was Paulus sagt, zielt in eine andere Richtung. Ich kenne mich bei mir selbst gar nicht richtig aus. Und tatsächlich, denken wir das mal durch. Warum bin ich eigentlich so fasziniert von Kirche? Und manchmal auch so angenervt? Weiß ich das? Warum das so ist? Warum sprechen Worte von der Bibel manchmal ganz direkt in mein Herz? Und manchmal gar nicht? Warum ist das so? Das Gebet, es verbindet mich mitunter direkt mit dem lebendigen Gott, habe ich den Eindruck. Wie so eine Standleitung. Ich spüre da was. Manchmal Fehlanzeige, krieg keinen Kontakt, bleib trotzdem weiter dran oder lass es bleiben. Jedenfalls diese Dinge haben mit Gott zu tun und auch mit mir, aber letztlich ist das irgendwie Oberfläche. Das ist da, wo mein Glaube oder auch mein Unglaube sich zeigen. Das ist, wovon mein Glaube oder mein Unglaube genährt, beeinflusst wird. Da passiert was an diesen Baustellen, aber diese Baustellen selbst sind nicht Gott. Sie sind nicht das Eigentliche. Sie weisen nur auf das Eigentliche hin. Die Verknüpfung zwischen Außen und Innen ist oft rätselhaft, geheimnisvoll. Und da komme ich zum dritten und letzten persönlichen Bekenntnis. Ich kenne Gott nicht, ich kenne auch mich selbst nicht wirklich, aber ich möchte von Gott erkannt werden. Ich möchte von Gott erkannt werden. Dazu nochmal Paulus. Der Text. Ich werde mal erkennen, Gott, wer er in Wahrheit ist. Und ich werde auch erkennen, wie er mich sieht. Und darauf freue ich mich, denn manchmal ist das schon ein bisschen doof und mühsam, sich selbst nicht zu kennen und auch Gott nicht. Wäre schon gut, die eine oder andere Frage beantwortet zu bekommen. Aber immerhin, der Moment wird kommen. Aber ich bin auch jetzt schon von ihm erkannt und anerkannt. Und das ist gut so. Also das dritte Bekenntnis, ich möchte so gern von ihm gesehen, angesehen, erkannt, anerkannt werden. Das Erkennen in der Bibel ist nicht so ein erforscht werden, seziert werden, auseinandergenommen, analysiert werden. Das ist nicht Erkennen in der Bibel, sondern im Alten Testament ist das so, wenn ein Mann seine Frau erkennt, dann kann das schon mal sein, dass die 9 Monate später entbindet. Das ist Erkennen. Das hat mit nüchterner Analyse wenig zu tun. Das ist eher so ein zärtliches Geschehen. Es ist, wie wir uns gern im Segen zusprechen, Gott möge sein Angesicht über uns leuchten lassen. Nicht uns in seinem Licht analysieren, sondern sein Angesicht soll strahlen. Er soll uns ansehen mit seinem ganzen Wohlwollen und davon leben wir. Aber nochmal, was da in uns drin ist, kriegen wir nicht restlos entschlüsselt. Ja, vielleicht leuchten uns ein paar Zusammenhänge ein. Ich zum Beispiel bin mit Kirche groß geworden. Das hat mich irgendwie infiziert. Ich muss da ständig drüber nachdenken. Das leuchtet mir irgendwie ein. Aber ich kenne eine Reihe Leute, die ganz anders groß geworden sind. Und trotzdem haben die ihre Sehnsucht nach Gott und Gemeinschaft und Gemeinde entdeckt und müssen da dranbleiben und haben da ganz viel Erfüllung drin gefunden. Oder es gibt Leute, die nichts von Gott wissen. Also jetzt so vom Wissen her, Religionsgeschichte, Theologie, ziemlich blank. Aber man merkt, die sind mit Gott verbunden. Die sind ihm nahe, das strahlen die aus, das merkst du. Oder da hat einer moralisch voll daneben gehauen, gegen alles gehandelt, was von Gott her wichtig wäre. Und er oder sie kann doch nicht von Gott lassen. Hat den Eindruck, sogar jetzt noch von Gott gehalten zu sein. Habe ich oft schon bei Leuten erlebt. Warum ist das so? Wir werden das nicht ergründen. Geheimnisvolle Zusammenhänge, aber letztlich entscheidend sind nicht die Dinge da draußen. Das Entscheidende passiert woanders. Und deshalb können wir echt gelassen sein. Echt gelassen. Das fiel mir so ein. Gefällt mir. Echt gelassen. Und diese Gelassenheit möchte ich jetzt nicht definieren, erklären, sondern euch illustrieren an einem Beispiel. Ich bin auf einen Artikel gestoßen, der Anfang des Jahres von der Zeitung Die Welt veröffentlicht wurde. Ja, und dieser Herr hier, der ist bisher nicht als besonders frommer Mensch aufgefallen und deshalb einigermaßen unverdächtig befangen zu sein, im Blick auf unser Thema. Michail Chodorkowski war der reichste Mann Russland, Chef des Ölkonzerns Yukos, und er wurde Ende 2003 vom reichsten Mann zum bekanntesten Gefangenen des Landes. Offenbar wollte Putin ein Exempel im Land statuieren für alle Oligarchen, sich nur nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, sondern zu wissen, wer hier die Macht hat. Ist alles kompliziert, können wir nicht durchschauen, wer hat was wirklich gemacht, gab es da Steuerhinterziehung oder so. Aber jedenfalls verbrachte Chodorkowski 10 Jahre in russischen Gefängnissen und Straflagern, die jetzt nicht so sehr für ihren Komfort bekannt sind. Und Chodorkowski erzählt dem Autor, er lebt jetzt übrigens seit 2015 in London, erzählt dem Autor des Artikels, wie die Haft sein eigenes Verhältnis zur Religion verändert habe. Er sagt, Sie kennen ja meine Biografie, ich bin ein ziemlich pragmatischer Mensch. Doch im Gefängnis hört dich Gott. Er hört dich wirklich, sagt er. Und dabei, so fügt der Autor an, dabei klingt seine Stimme nicht mehr kühl und analytisch, sondern bewegt. Da sei etwas gewesen, sagt er, was ihm jedes Mal die Entscheidung, bei der Entscheidung geholfen habe, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und Chodorkowski sagt, willst du etwas tun, was absolut notwendig ist, und dann redest du mit dir selbst, und er hört es. Und wenn du weißt, dass er das gehört hat und zustimmt, dann hast du keine Angst. Wenn du weißt, dass er gehört hat, was du sagst, dann hast du keine Angst mehr. Und mir gefällt dieses Beispiel, weil da kein spektakuläres Wunder passiert. Keine Engel kommen und der Oligarch wird auch nicht zum Prediger in der Kirche. Aber da macht jemand die Erfahrung, einer kennt mich und hört mich, lässt sich auf mich ein. Und das ändert alles. Klar wäre ich gern frei. Klar wünschte ich mir, dass die Umstände sich ändern. Aber diese Erfahrung relativiert ganz viel. Ich bin erkannt, anerkannt, gestärkt. Wie? Von wem? Fragen bleiben offen, aber die Bruchstücke reichen mir, sie bedeuten mir viel. Ich lade ein zur Echtzeit, sich für Gott zu öffnen, der uns kennt. Christen sagen, da am Kreuz kommt Gott uns so nahe. Da zeigt sich, dass er uns nicht verurteilt. Da zeigt sich, dass wir nicht alles verstehen müssen. Da zeigt er sein großes Ja-Wort in seiner absoluten Hingabe.